Die heutige Folge wird euch übrigens präsentiert vom IAC, dem International Aquanautic Club. Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen to go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast.
Der Sound sieht gut aus. Ja, okay. Frank, ich bin hier auf den Azoren. Für die Leute, die nicht wissen, wo die Azoren liegen, beschreib doch mal, wo man die Azoren findet auf der Landkarte.
Gut, auf der Landkarte kannst du sie ganz einfach finden. Du suchst dir die Iberische Halbinsel Lissabon und auf der anderen Seite vom Teich New York. Legst ein Lineal hin und dann kommst du irgendwann auf 9 Felsbrocken, die da irgendwo sind, und das sind die Azoren.
Es ist genau die Linie?
Genau dieselbe Höhe von New York und ungefähr ein Drittel des Weges von Lissabon bis nach New York.
Also quasi wirklich mitten des Nordatlantiks?
Richtig mittendrin im Mittelatlantik und die Spitzen des mittelatlantischen Rückens.
Okay, klingt spannend. Aber ich bin auch hier und das ist total schön. Und du hast mich auf einen Tauchplatz geschickt, den ich vorher noch nie so auf dem Schirm hatte. Und zwar die Alice Bank, die Princess Alice Bank. Warum ist die denn so besonders und was habe ich, also ich weiß ja, was ich gesehen habe, aber für die Zuhörer und Zuhörerinnen, was kann man denn da so Besonderes sehen?
Ja gut, warum es besonders ist, damit fange ich mal an.
Das ist gut.
Wie gesagt, wir sind hier die Spitzen des Mittelatlantischen Rückens und wenn man sich jetzt mal auf Unterseekarten oder auf Navionics den Meeresboden anschaut, dann siehst du, dass alles, was südlich der Azoren sind, lauter Meeresberge, unterseeische Berge. Und im Westen ist dann dieser Mittelatlantische Rücken, das ist das größte Gebirge der Welt, was sich von der Antarktis durch den gesamten Atlantik zieht, bis hoch nach hinter Island in die Arktis. Es ist also ein großer Crack, ein riesiges Gebirge, und das ist das größte und längste Gebirge der Welt.
Crazy.
Und wir sind hier die Spitzen davon. Und alles, was südlich ist, da sind diese ganzen Unterseeberge und einfach so Felsnadeln, die vom Meeresboden kommen, aus 2.000, 3.000 Meter Tiefe. Und davon ist die Princess Alice Bank eine. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass dort draußen im Nirvana, im Nowhereland, Strömungen sind. Und diese Strömungen prallen jetzt immer auf diese Tiefseeberge. Und diese kalten Unterströmungen sind sehr nährstoffreich. Kaltes Wasser ist immer sehr nährstoffreich.
Und jetzt kommt kaltes Wasser nicht.
Ja, aber das kommt jetzt halt mit diesem Upwelling an die Oberfläche und dann mit der Sonnenenergie und der Sonnenanstrahlung explodiert das Ganze und es gibt eine Nahrungspyramide. Und das ist dort einer dieser Stellen, wo das eben passiert, wo sich dann sehr viele kleinere Fische und niedere Lebewesen ansiedeln können. Und dann kommen halt die ganzen anderen und futtern. Und dann beginnen da Symbiosen zwischen den Tieren. Und eine dieser Symbiosen ist halt, dass die pelagischen Großfische, die da sind, zusammenarbeiten mit den Mobulas, die da sind. Ja, da gibt es jetzt Studien drüber, die sind jetzt gerade veröffentlicht und das ist mega spannend, weil es tatsächlich eine Zusammenarbeit gibt zwischen den großen pelagischen Tieren und den Fischen und den riesigen Fischwärmen, die da sind, die wiederum gemeinsam dann losgehen und Fressbälle bilden und kleinere Fische zusammentreiben und Teamwork da draußen betreiben.
Und das kann man als Taucher sehen?
Da kannst du eine ganze Menge von sehen, weil halt diese standorttreuen riesigen Barracuda-Schwärme, die Bernsteinmakrelen, die Wahoos, die da sind, teilweise die Bonito-Schwärme, die großen, die Tunas, die reinkommen, die kommen alle aus dem gleichen Grund dahin, ja, weil die Tiere sind ständig auf der Suche nach Nahrung.
Das ist der größte Motivator,
also Nahrung und Fortpflanzung. Und wenn du jetzt schaust, dass alles drumherum, im weiten Ozean mit Tiefen von 3.000 Metern, das ist eigentlich eine Wüste. Eine riesige, riesige Wüste. Und wir hier mit unseren Tiefseebergen und den Azoren selber sind eine Oase. Und ein Treffpunkt für mannigfaltiges Leben im Meer. Im Prinzip alles, was im Atlantischen Ozean lebt,
findet man hier.
Außer die Wale, die wirklich an die Antarktis gekoppelt sind, oder auch die Robben, die an die Antarktis oder an die Arktis gekoppelt sind, die kommen nicht her. Aber die ganzen anderen Tiere, die quasi im normalen Ozean leben, im Atlantik, kommen alle irgendwann hier vorbei.
Wahnsinn.
Ein Treffpunkt der Meerestiere.
Ein Treffpunkt der Meerestiere. Das Treffen der Tiere, ja. Und das Schöne ist ja, du bietest ja mit deiner Tauchbasis, die ja in Madeleine liegt, auf der Insel Pico bietest du Touren an. Unter anderem bietest du Tagestouren an nach Princess Alice Bank.
Genau.
Das ist natürlich dann schon so eine logistische Sache, weil man fährt da, je nachdem wie Wetter ist, 3,5 Stunden hin, plus minus.
Ja, die Wetterbedingungen müssen erstmal top sein, weil das sind in Kilometer fast 100.
Ach du Heilige,
ja, das
so
sind,
weit ist
ja,
das
weg. Offene See und nichts zu sehen.
Man sieht drumherum wirklich nichts.
Also, nein,
das ist
nur
also
Wasser.
Selten so, selbst in Ägypten, Daedalus, da hast du halt drumherum nichts. Ne?
Ja.
Aber da hast du trotzdem irgendwie so ein bisschen Land. Aber du hast ja wirklich drumherum nur Wasser. Und das ist schon
genau.
Echt so ein bisschen...
Ja, deshalb hat es auch eine ganze Weile gedauert, bis wir Princess Alice anfahren konnten. Ich bin ja schon seit 1993 hier und habe dann 1996 die Firma Picosport gegründet. Und am Anfang, wenn du da so anfängst und hast einfache Boote und noch keine Navigationsmittel, da kämpfst du mit stumpfen Waffen.
Mhm.
Ja, da haben wir... Na, ja, weil dann gehst du an die Küstentauchplätze und das muss man erstmal alles entdecken und man muss da reinkommen. Und dadurch, dass die Tauchindustrie zu der Zeit auch noch gar nicht ausgeprägt war hier und wir quasi einer der Pioniere hier sind, haben wir jahrelang erstmal mitentdeckt und gemacht und getan. Und wir wussten von der Uni und von den lokalen Fischern, dass es Princess Alice gibt, aber wir sind am Anfang natürlich auch erstmal noch mit Schlauchbooten gefahren. Und die ersten Schlauchboote waren 6 Meter lang. Da kannst du dir vorstellen, das war ein Ritt wie auf dem Wildpferd.
Ne?
Und dann, als es dann besser wurde, so Ende der 90er Jahre oder Anfang der 2000er Jahre, haben wir mal so die ersten Versuche gemacht und sind nach Princess Alice gefahren. Einmal im Jahr oder so, das war ein Abenteuer für uns.
Mhm.
So, und dann, als es dann vernünftige, auch preisgünstige GPS gab und dass die Boote größer wurden bei uns und mehr Taucher kamen, damit stieg der Komfort. Und dann haben wir angefangen mit Princess Alice und natürlich auch die ersten Jahre mit größeren Schlauchbooten. Und dann habe ich irgendwann mal vor 12 Jahren gesagt, jetzt kaufe ich mal einen Powercut. Dann habe ich günstig gebraucht einen Powercut in Lissabon gekauft und habe den herschiffen lassen.
Was ist die Narubla?
Nee, das ist der Reefcut.
Mhm.
Und dann haben wir damit angefangen, Tagestouren zu fahren.
Ja.
Das war dann auch wirtschaftlicher, weil das Ding fährt Diesel und nicht mehr die teuren Außenborder.
Mhm.
Es fährt gemütlicher, es hat eine Kabine, es hat eine Toilette, es hat eine Flybridge. Das heißt, man kann sich da schon gemütlich drauf hinsetzen. Und der nachhaltige Aspekt ist natürlich auch größer, was die Beförderung pro Kopf an Kraftstoff und so weiter angeht.
Das stimmt,
das ist heutzutage natürlich auch ganz wichtig. Und dadurch haben wir es eben in den letzten 10 Jahren immer mehr Tauchern ermöglicht, zur Princess Alice Bank zu kommen.
Wie kam es denn dazu, dass du dann von der Princess Alice erfahren hast? Also ich habe mal so ein bisschen geguckt, irgendwer hat die entdeckt und hat die dann nach irgendeiner Prinzessin tatsächlich.
Ja, Albert von Monaco.
Genau, stimmt, Monaco, so war das.
Mhm.
Also weißt du die Geschichte, wie man diesen Seeberg, weil der geht so, ich glaube, wie hoch geht der? Auf 30, 35,
ja, also,
30 Meter kommt der hoch?
Ja, genau, 35 Meter, da ist dann die Spitze. Und der ist damals hier auf einer Expedition gewesen und hat dann auch damals hatte man ja den Meeresboden noch gar nicht so vermessen.
Ja.
Und dann hat der das eben gefunden, dann hat er getaucht und hat das dann nach seiner Tochter benannt.
Ach, wie schön, nach seiner Tochter. Mhm. Das ist schön. Und dann wusste man den Platz grob, plus minus.
Ja, irgendwie. Die Fischer kannten das natürlich, die wussten das. Aber dann waren das die ersten Leute, die da getaucht haben. Ja, und dann ging die Uni dahin und hat die Forschung gemacht und hat sich angeguckt, was da ist und so weiter.
Wahnsinn. Wie ist es denn für, also welche Leute nimmst du damit hin auf den Platz? Ich meine, da ist viel Strömung, wir sind mitten im Atlantik, das Großfisch. Würdest du sagen,
also
ja, man kann OWD machen und direkt zur Princess Alice gehen, oder sagst du...
Da kannst du keine richtige Messlatte anlegen. Wir wissen alle, dass es OWDs gibt, die nach 30 Tauchgängen fantastisch tauchen und tarieren können.
Mhm.
Und dann weißt du, dann gibt es Leute mit 800 Tauchgängen, die over the top sind und dann vielleicht nicht mehr so gut sind und das vielleicht auch gar nicht mehr so ernst nehmen mit der ganzen Sache.
Nicht mehr so vorsichtig
und
rangehen.
Und ein Tauchgang in Princess Alice ist halt was völlig anderes, weil 100 Kilometer von der Küste mit Strömungen, die innerhalb von einer Sekunde umschlagen können, dass es dir die Maske aus dem Gesicht weht, da kannst du dich nicht einmal eben vom Boot entfernen. Dann in dem Moment, wo du vielleicht auf 25 Meter Tiefe bist, kommst du in eine Strömung und tauchst auch, dann ist das Boot so weit weg. Dann ist Ende.
Mhm.
Ne? Da geht nichts mehr. Und das ist uns toi 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 nie passiert. Und wir haben eben gesagt, wir machen mit allen Leuten, mit allen, die hierher kommen, erstmal grundsätzlich den ersten Tag 2 Tauchgänge von Land aus. ganz gemütliche Tauchgänge hier von Pico, kannst du mega geil tauchen gehen. Da gibt es extra klasse Plätze, wo du alles siehst und da bist du total relaxed, hast Treppenstufen, wo du rein und rausgehen kannst.
Ist auch nicht dieses typische Check-Check-Tauchen, sondern da geht es wirklich
um. Nee, ist ein Spaßtauchgang, richtiger, normaler Tauchgang.
Man guckt einfach beim Blei, man guckt zum Anfang ein bisschen, ob das passt und dann
wird getaucht. Viele Leute kommen und tauchen nur in warmen Gewässern. Du musst anderes Blei haben. Der Atlantik hat einen anderen Salzgehalt. Dann ist es kälter als in anderen Ozeanen. Ja, und daran müssen sich die Menschen gewöhnen. Du kannst nicht sagen, ich habe 500 Tauchgänge auf den Malediven gemacht. Du kommst dann auf den Azoren und denkst, es ist gleich. Ist es nicht.
Ist es einfach
und,
nicht.
Und deshalb machen wir ganz einfach erstmal, weil es ist nicht fair für dich und es ist auch nicht fair für das Team und vor allen Dingen auch für andere Taucher. Wenn wir uns dann mit einem Problem beschäftigen müssen, dass einer unterbleit, überbleit ist oder überhaupt nicht klarkommt mit dem 7 mm Halbtrocken, dann müssen wir uns um die kümmern und dann müssen die anderen ihren Tauchgang mit abbrechen und das hat keinen Spaß. Mhm. Deshalb, also mindestens einen Tauchtag erwarten wir, dann gucken wir uns das an. Und dann kann der gute OWD genauso mit uns gehen wie der mega erfahrene AOWD mit Deep Dive Zertifikat. Mhm. Da will ich jetzt nicht irgendwie eine Messlatte anlegen, sondern wir gucken uns das wirklich an. Und wir sagen dann auch teilweise Leuten, wo das gar nicht funktioniert, du, es tut uns leid, ihr könnt dann nur schnorcheln. Hm. Weil Prinzess Alice kannst du auch klasse schnorcheln.
Genau.
Und das heißt, wir bieten das gemischt an. Auf dem Boot können also durchaus auch Schnorchler dabei sein. Und die schnorcheln dann mit dem Mobulas, weil die Mobulas da echt bis an die Oberfläche kommen. Und auch mit den Leuten schwimmen, das ist also mega geil. So. Und das ist das, was wir so auf diesen Tagestouren machen. Da geht es morgens um 6 Uhr los. Wir sind 12 Stunden auf dem Wasser, sind abends wieder da. Aber ein Tag auf dem Wasser kann auch ganz toll sein, weil uns ja auch andere Dinge begegnen können. Du hast das Glück gehabt und hast einen Blue Marlin gehabt.
Ich habe einen Blue Marlin gesehen. Und ich wusste nicht, dass das so ein krasses Ding ist. Also ich habe den auf den Kanaren mal, wurde der gefangen mal. Und dann war der da, hing der da. Und es war so, okay, krass, ein Fisch gefangen. Und der Skipper, den du hast, der Emanuel, ich finde, den ist ein unendlich guter Skipper. Also an der Stelle einfach ein riesen Dankeschön. Einfach, dass der sieht wahnsinnig viel. Also der hat nur gesehen, da ist was, rein. Und dann keep your equipment ready. Und dann mit Maske und Schnorchel und Flossen eigentlich gar nicht an. Und er hat tatsächlich es geschafft, dass der Marlin bestimmt 20 Minuten bei uns geblieben ist, weil er mit dem Boot langsam einen großen Bogen gefahren ist und der Marlin dann immer um uns rum ist. Das ist ich habe ein schönes Bild, wo der Marlin wirklich sehr schön in so einer Bewegung ist, in so einer dynamischen Bewegung. Und der Charlie hat ein sehr schönes Bild von der Seite. Und das ist locker, also wir haben das jetzt verglichen auf den Bildern, der muss mindestens 2,5 bis 3 Meter gehabt haben.
Du, das ist also durchaus möglich. Und es ist, andere Tiere begegnen uns ja auch. Ihr habt ja auch sogar kleine Schwertwale auf Prinzess Alice gesehen.
Stimmt, hatte ich auch. Ja, also stimmt, das habe ich auch gesehen. Genau.
Also und Schildkröten sieht man ganz häufig oder einen Mondfisch. Ja. Also da gibt es verschiedene Sachen, die man da sehen kann. Und Wale, Delfine. Da gibt es also alles, was uns unterwegs in die Quere
alles,
kommen kann.
Alles, was es gibt, gab es da, genau. Ja, das war ja. Also es ist wirklich, als ob das... Und was ich persönlich schön fand, waren vor allen Dingen die Abends-Sessions oder ganz früh morgens, weil das Licht da besonders schön ist. Ne?
Ja, wenn du morgens um 6 Uhr losfährst und hast dann den Pico im Sonnenaufgang, das ist mega.
Das ist Wahnsinn, ja. Das ist echt schön. Ja.
Also das sind dann die Tagestouren. Ja, und irgendwann einmal, dann kam mir die Idee, Mensch, Liverboards, weil wir arbeiten mit den Tauchveranstaltern zusammen, die auch auf Tauchkreuzfahrten spezialisiert sind. Und da kam natürlich die Anfrage, Mensch, warum könnt ihr kein Liverboard installieren? So, jetzt ist es bei uns so, unsere Tauchsaison ist 3 Monate lang. Ja, davon fällt uns vielleicht auch noch 1 oder 2 Wochen wegen des Wetters aus, was hier im Mittelatlantik immer kommen kann.
Und Prinzess Alice kannst du dann auch nur zu gewissen Bestkonditionen anfahren.
Nur wenn es wirklich top ist. Und dann habe ich mir überlegt, was kannst du tun? Der Markt ist heute natürlich so, dass es überall mega geile Liverboards gibt. Jeder kennt die Nautilus Explorer oder die exklusiven Dinger, die auf den Malediven rumschippern. Und die kosten Millionen von Euros. Und das lässt sich hier überhaupt nicht darstellen, weil wir haben in 3 Monaten Saison und können wir das nicht wieder reinfahren. Und ich glaube auch nicht, dass es hier Liverboards, dass wir hier Leute reinkriegen, dass wir 24 Leute jede Woche aufs Boot kriegen. Und dann bin ich halt hergekommen und habe gesagt, okay, ich gehe mal gucken, was es für schöne Yachten gibt. Und habe auf Mallorca eine Princess 60 gefunden, also 60 Fuß lange Princess. Das ist, wenn du dir so ein Ding zu Hause in den Hafen legst, bist du der König und sagst, jeder Mensch, der Bonzer, eine Luxusjacht. So, dennoch muss man wissen, dass eine Princess 60 ungefähr die Größe von Kabinen hat wie am Segelschiff. Das heißt, du gehst da nicht auf so ein Boot rauf und hast jetzt riesig viel Platz.
Ganz im Gegenteil, wir mussten gucken, was wir mitnehmen und die Taschen, wo gab es zurück?
Ganz genau. Du kannst also kein Wohnzimmer einrichten. Wir haben schon relativ viel Platz, gerade was den Aufenthaltsbereich aufgeht. Wir haben eine Essecke, wir haben vorne einen Salon.
Alles offen mit der Küche finde ich übrigens sehr schön.
Küche, Flybridge, das ist alles da. Und dann habe ich die 60 gekauft und habe gesagt, die ist für 6 bis 7 Personen. Haben noch eine Bankkabine in eine Kabine eingebaut, sodass, wenn wirklich eine Gruppe kommt, die sich kennt, auch mit 7 Personen fahren kann, aber sonst 6. Und du weißt ja, wenn du dann so ein Produkt neu etablierst, dann dauert es erstmal eine Weile, bis das im Markt ist. Und da gab es damals viel Kritik, weil die Leute gesagt haben, das ist kein Tauchleberboard, das ist zu klein. Mhm. Weil eben diese Vorstellung war, mein Leberboard und ich will was Großes haben. Mhm. So, und das ist eben hier anders. Aber es ist, außer einem Katamaran, der von Fayalas noch fährt, die einzige Möglichkeit, um eben solche Erlebnisse zu haben.
Über
um
Nacht.
Nachts auf der Princess Alice Bank zu bleiben oder wirklich von morgens bis abends auf See zu sein.
Sternenhimmel. Wir hatten ja wirklich einen klaren Himmel. Ich habe einen Sternenhimmel gesehen. Fotografieren ging nicht, weil dafür war es zu wellig.
Ja.
Aber es war unendlich schön. Ich habe auch nachts draußen oben geschlafen auf der Flybridge,
ja,
weil es einfach so schön war. Und wir konnten morgens dann den Pico sehen, wie die Sonne aufgeht. Morgens hat der Pico eher weniger Wolken, nachmittags zieht er sich meistens zu. Und dann sind wir morgens, noch bevor das Frühstück kam, so, bin ich schon ins Wasser gegangen und habe mit den Mobulas geschnorchelt.
Das ist das Ding. Du kannst also, wenn du da alleine bist und hängst dann da draußen, dann kannst du natürlich zu allen Zeiten ins Wasser.
Ja.
Und kannst wirklich bei Tidenstillstand ins Wasser gehen und kannst die besten Tauchgänge machen.
Und dann
kannst du, der letzte Tauchgang, den wir machen, ist immer ein Drift Dive. Ein Drift Dive im Blue Wasser. Wie funktioniert das?
Mega.
Aber der Emanuel zieht den Anker hoch, ihr hängt an den Seitenleinen dran und wir lassen uns treiben und die ganzen Tiere gehen mit.
Wunderschön.
Und das ist also völlig irre. Und das lässt sich dann nur mit so einem Boot darstellen.
Ja.
Ja? Also so ein Boot, was immer noch irgendwo 250.000 kostet. Ja? Und was irgendwo dann auch mal anfängt, ein bisschen Gewinn reinzuspielen. Denn, das muss ich auch immer sagen, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was oder eine Sozialversicherung. Wir sind auch ein kommerzielles Unternehmen. Das heißt, mit den Dingen, die wir tun, müssen wir auch Geld verdienen.
Ich wollte gerade sagen, du hast ein großes Team. Das muss auch bezahlt werden. Du bist unendlich engagiert in ganz vielen verschiedenen Projekten, über die ich gerne mit dir hier und da ja nochmal sprechen möchte. Du machst da sehr viel in Nachhaltigkeit. Das ist ein Ansatz, finde ich mega. Also ich habe ein Gespräch mitbekommen dürfen, was ich sehr schön fand, wo es darum ging, ob wir Kiwis auf dem Liverboard haben. Ich feiere das unendlich, Frank. Du hast gesagt, es macht keinen Sinn, Kiwis zu kaufen, die wir importieren hierher müssen. Oder ob wir eben Früchte von den Azoren nehmen. Ich bin voll bei dir. Da hast du recht. Das macht total Sinn. Und so eine große Melone
ist genau
näher dran
als das. Das ist jetzt aber leider genau das, was wieder mit dieser Erwartungshaltung verknüpft ist. Und wir haben Leute auf den Malediven, die dort eben erwarten, dass eben Kiwis und Papaya und Mangos und Maracujas
alles
und alles
und
da ist.
Ja.
Und dieser Standard, diese Messlatte ist gesetzt.
Mhm.
Ja? Und dann kommt die Argumentation, ja, aber ja, auf den Azoren kosten die Tauchkreuzfahrten ja genauso viel wie auf Galapagos. Klar, weil auch hier sind unsere Betriebskosten hoch. Sprit ist teuer. Und die Kosten.
Wir sind in Europa. Eine europäische Struktur einfach.
Ja, ja, aber die ganze Ersatzteilbeschaffung und alles, das ist alles sehr, sehr aufwendig und schwierig.
Ja.
Das heißt, wir sind da Inseln und wie gesagt, wir müssen am Ende des Jahres auch Geld verdienen. Denn wenn ich 3 Monate die Boote betreibe, Versicherungen, Background-Stuff, Verkauf, das läuft alles ganzjährig, egal ob ich 4, 5 oder 6 Monate fahre. Mhm. Das heißt, Leute, die diese Tauchplätze gerne sehen möchten und dieses Erlebnis mit uns teilen möchten, müssen auch bereit sein zu verstehen, dass sie vielleicht für die Zeit, wo sie bei uns sind, auf einem mega schönen kleinen Liverboard sind, wo sie aber in ihren Wohnkabinen eingeschränkt sind, aber zu Plätzen kommen, zu Momenten, die ihnen niemand anders bieten kann.
Ja. Und Princess Alice, ich habe mal geguckt, zählt mit unter die Top 10 an Plätzen. Ich hätte fast gesagt Top 5.
Ja, also das kannst du sicherlich sagen. Die Artenvielfalt ist gewaltig. Und wenn du dir die anderen Tauchplätze anschaust, hier mit dem Bashar Osiris oder diese ganzen Plätze, hier,
das war ein
die,
schöner Platz,
die hier draußen sind. Ne? Wie viele tausende Makrelen habt ihr um euch gehabt?
Ich weiß es nicht. Die kamen aber ständig wieder. Dann hatten wir einen riesen Schwarm Barracudas. Wir hatten einen riesen, also Brassenschwärme kenne ich. Und die sind auch hier und da schon groß. Die sind von, ich weiß nicht von welcher Tiefe bis zu welcher Höhe sie waren. Das war wie eine Wand Brassen. Das war so, wow, so viel Fisch. Und das liegt ja mit der Sonne. Das flunkert ja so schön. Das sieht so schön aus. Ne?
Ja. Ja, und das sind alles Plätze, die haben wir uns im Laufe der Jahre erarbeitet. Und das Schöne ist, dass die azorianische Regierung jetzt gerade nachzieht mit der WETS Foundation und 30% der azorianischen Gewässer unter Naturgebietsschutz stellt.
Oh, nicht dein Ernst.
Das ist jetzt im Moment
Wahnsinn.
In der Mache.
Das heißt, 30%?
Da werden genau diese Sachen mit der Uni zusammen, werden quasi im Moment ausgelotet, wo sich was lohnt. Wir haben ja hier die Condor Bank. die als erstes fürs Heute auch bekannt war, auf der anderen Seite von Fayal, 22 Meilen von Maddalena, wo das Leben in den letzten 15 Jahren komplett wiedergekommen ist, weil die Condorbank geschützt ist, aber die ist 300 Meter tief.
Ah, krass.
Aber da haben wir die ersten Halt-Dock-Gänge gemacht. Müssen wir mittlerweile nicht mehr, weil wir hier am Pé de Sousa, 5 Meilen von Maddalena, einen Megaplatz haben, wo wir zu 99% der Zeit immer die Haie rankriegen.
Das ist dieser Platz, der so quasi, ich weiß nicht, ich habe das gestern nur mitbekommen, als der Lukas Müller darüber erzählt hat. Mhm. Das ist so eine Kante auf 200, die nochmal abfällt auf 800
genau.
Und dann nochmal runter geht. Und genau da kommt dieser Riffkante.
An der Riffkante ziehen die Haie entlang da unten und sind auf der Suche nach Tintenfischen. Insbesondere die Blauhaie sind immer auf der Suche nach Kalamaren.
Mhm.
Und wenn wir von oben, dazu muss man jetzt, wenn wir schon aufs Heitauchen gehen, dann spreche ich auch darüber. wir füttern die Haie nicht an, sondern wir chummen. Und man muss wissen, dass der Blauhai nicht nur ein Jäger ist, sondern auch ein Scavenger, also ein Aasverwerter.
Mhm.
Das heißt, wenn der was in die Nase kriegt an der Oberfläche wie einen toten Wal,
dann könnte er.
Ja, und da kann ich dann gleich auch eine Anekdote zu erzählen.
Sehr gerne.
Dann kommt er auch an die Oberfläche und frisst. Und da gibt es tolle Verhaltensweisen, die man da beobachten kann, weil der Blauhai frisst über der Oberfläche, wenn er am toten Wal nagt.
Mhm. Ah, krass.
Ja, weil dadurch die Sonneneinstrahlung das Fleisch über der Wasseroberfläche viel schneller verwest als unter der Wasseroberfläche.
Und das schmeckt mehr, oder was? Das mag der dann mehr?
Das ist einfach herauszukriegen. Guck mal, wie kriegst du aus? Stell dir eine Flasche vor.
Mhm.
Beißt man in eine Flasche rein?
Ja.
Ist fast nicht möglich.
Ja.
Das heißt, es muss, wenn du eine feste Birne beißt,
da
musst du schon ordentlich zubeißen können. Aber solche Zähne hat ja der Hai nicht. Der Blauhai hat ja nun sein Gebiss unterm Kopf und der muss ran. Und hat an den Seiten der Zähne, die sind rasiermesserscharf. Das heißt, wenn er was Großes hat, beißt er was rein und dreht sich hin und her, so wie man einen Cookie-Cutter-Shark kennt, und schneidet quasi was raus. Und das geht bei dem verwesten Fleisch, was weich ist und buttery, an der Oberfläche wesentlich leichter als unter Wasser. So, und das haben wir da beobachtet. Wir haben das für Blue Planet 2 gefilmt.
Mhm.
Die Aufnahmen habt ihr bestimmt gesehen. Im Blue Planet 2 war ein Teil über den Mittelatlantik. Und da waren die Aufnahmen von uns dabei, wo wir einen verwesten, einen toten Pottwal gehabt haben. Und diesen toten Pottwal habe ich dann auf 700 Meter später versenkt.
Das ist ja auch verrückt.
Ne?
Also ich habe mit dem Lukas gestern darüber gesprochen und er meinte, diese Szenerie hast du sitzend an deiner Basis innerhalb von kurzester Zeit organisiert.
Ja.
Willst du das ganz kurz, wir crashen hier gerade von Thema zu Thema, das ist aber egal, weil das ist mein Podcast, ich kann machen,
ist ja wohl, sobald die Leute, die dazu hören, Spaß daran haben, ist es ja okay.
Ich hoffe.
Also das war damals, wir waren verpflichtet von Blue Planet 2 und wollten hier Pottwale und verschiedene andere Sachen filmen. Und als der Jonathan Smith, das war der Koordinator, der das Ganze koordiniert hat, zu uns gekommen ist, dann sind wir hier zur Regierung gegangen, brauchten Sondergenehmigung und. Und einer der Punkte, die auf dieser Liste standen, und das war der letzte, war Sink a Dead Whale. So, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt mal, wo kriegst du einen toten Wal her?
Das ist ja ganz hochgegriffen.
Ganz hochgegriffen. Und wir wollen natürlich auch keinen abschießen. Also haben wir dabei gesagt, okay, wenn das dann passt, ist das die Zugabe. Das war im Mai. Mitte Juni geht das Telefon, ruft der Sekretär hier vom Naturschutz an und sagt, Frank, you want a dead whale?
We have one.
Da war leider ein trauriger Umstand, hatte die Speedfähre, die Inseln verbindet, einen Finnwal gerammt und hat den aufgeschlitzt mit den Stabilisatoren an der Seite und hat den mitgeschleppt bis nach Terceira. Der hat dann davor gegangen, der war tot, war ausgeblutet dann.
Stunk wahrscheinlich auch,
und dann mussten wir ein Thunfischboot organisieren, was den toten Finnwal von Terceira 70 Meilen wieder bis nach Pico zurückzieht.
Mhm.
Dann haben wir den toten Wal über den Ozean geschleppt, weil das U-Boot, was dann nachher diesen Wal unter Wasser filmen sollte, ist in Fayal und hat nicht den Radius, um bis nach Terceira zu fahren.
Mhm.
Gut, und dann haben wir mit dem Wal an der Oberfläche gearbeitet und haben mit dem Nuno Saar, mit meinem Kumpel Nuno Saar, der Unterwasserfilmer, haben wir da gefilmt, gemacht, getan, mit Drohne, mit allem drum und dran. Und sollten dann den Finnwal versenken. Der war aber mittlerweile, dadurch, dass der Körper aufgerissen war, schon so matschig, dass ich keine Kette mehr an der Fluke befestigen konnte.
Mhm.
Die Technik war, wir haben uns hier diese Wassertanks, die man hinten auf dem Pickup packen kann, diese 1000-Liter-Dinger mit dem Stahlgestell drumherum, hat bestimmt jeder schon mal gesehen, der über Land gefahren ist. Davon haben wir uns 10 Stück gekauft, haben die oben aufgeschnitten und haben dann da Metallstruktur reingemacht und haben die mit Beton ausgegossen. Das waren unsere Versenkgewichte, unser Tauchblei.
Ja,
und dann haben wir eine große Kette gehabt, die dann mehrfach um die Fluke mit Schäkeln festgemacht, befestigt wurde. Und dann dann ein Seil, wo wir dann quasi diese Betonklötze wie eine Perlenkette aufziehen können. Das machst du natürlich nicht vom Tauchboot.
Nee.
Da brauchst du schon einen Kran dafür.
Mit, ja.
Und wir haben hier Sandboote, die den Sand am Meeresboden abpumpen. Und die haben einen riesigen Bagger dran, der mehrere Tonnen heben kann, um es vom Boot an Land zu baggern. Und so ein Ding habe ich gechartert. Und haben wir dann da drauf gestanden mit der ganzen BBC und mit allen und haben dann versucht, da die wie die Perlenkette die Gewichte auf den Wal aufzuziehen. So, das ging aber nicht, weil die Fluke schon so weich war, dass es sich ablöste. So mussten wir den Wal einwickeln wie eine Roulade. Und haben quasi Seile genommen. Hi, how are you doing?
Hi.
Ja, dann haben wir den eingewickelt wie eine Roulade und haben dann daran alles festgemacht und haben den versenkt.
Ja.
Es war leider schlechtes Wetter an dem Tag, als er versenkt werden musste und das U-Boot konnte für 3 Tage nicht raus. Und an dem Wal war ein Ping befestigt, ein akustisches Signal, was dann nach 3 Tagen nicht mehr ging. Dann haben die angefangen, den Wal zu suchen und konnten nicht finden und haben die Bilder zu uns an die Oberfläche übertragen. Und irgendwann sehe ich eine ungewöhnliche Anzahl von Krabben und die Tiefseespinnen unter Wasser. Und ich sage, Leute, fahrt mal dahin, wo die Krabben sind. Dann haben die eine Wanderung gefunden von Krabben. Wie so eine Ameisenspur im Haus.
Ach, nicht dein Ernst?
Ja, genau. Musst dir vorstellen, eine Ameisenspur im Haus. Dann sind die dann quasi in die Fahrtrichtung, in die Richtung gefahren und haben einen riesigen Haufen Krabben gefunden.
Verrückt.
So, und dann hat das U-Boot das einmal kurz aufnehmen können. Aber dadurch, dass wir den eingewickelt hatten wie Rouladen, hingen überall Seile rum und das war zu gefährlich für das U-Boot. Das heißt, die konnten dann da nicht weiter filmen. Die sind dann zwar später nochmal dahin gefahren und haben, es gibt auch National Geographic Artikel darüber, wie das komplette Skelett am Boden liegt. Das haben sie dann gefunden. Und dann war es das erstmal mit unseren Tiefseeaufnahmen.
Ja.
Und dann, Monate später, im August, einer meiner Skipper ruft an und sagt, Frank, I have a dead sperm whale. Und dann haben wir hier draußen, kannst du sehen, auf der Spitze, wo ihr zum Tauchen wart, in Punta Rosales, da schwamm ein toter Pottwal rum.
Ach, krass.
Der wahrscheinlich von kleinen Schwertwalen getötet worden war. Und dann haben wir den Wal hergezogen mit unseren Booten und haben die BBC angerufen. Dann sind die mit der ganzen Crew wiedergekommen.
Nochmal?
Alles aktiviert und haben dann nach 10 Tagen hier in Krisauvelia auf 700 Metern Tiefe den Wal nochmal versenkt.
Mhm.
Und das war Spielberg. Jurassic Park. Es hätte nicht besser in Szenerie gesetzt werden können. Der ist runtergekommen, ist auf die Seite gefallen, der Kiefer offen, nichts zu sehen von Betonklötzen und von der Kette.
Ja.
Die haben 25 Tauchgänge mit dem U-Boot da gemacht und wir haben beim Runtersetzen schon Kameras laufen gehabt, also beim absinkenden Pottwal und dann nach 27 Minuten die ersten 6 Kiemenhaie gehabt, die angefangen haben.
Und das sind riesige Brecher.
7-8 Meter war Haie und als dann das U-Boot kam, da gibt es auch, das findet er, wenn er auf YouTube Submarine attacked by six-gill sharks.
Ist jetzt quasi eine Beschreibung, wenn die Leute jetzt nämlich hören.
Gibt es Clips, also six-gill sharks, attack Uvo, Submarine, Azores, Rebico Foundation. Da seht ihr dann, wie wirklich das U-Boot rankommt und auch die ganze Crew völlig excited ist und sieht, wie dann plötzlich von diesen Riesenhaien welche auf die schwimmen und mit dem Kopf in die Kuppel knallen.
Krass, habe ich gesehen. Wahnsinn.
Und das ist dann irre. Und dann aber nach ein paar Minuten hat das aufgehört, haben sie kapiert, wir sind kein Fresskompetitor. Schon nach und haben uns in Ruhe gelassen und dann sind die Aufnahmen gemacht worden und die sind natürlich in die National also in die BBC Natural History Geschichte eingegangen. Und da bin ich nach London bestellt worden und musste bei James Honeyborn antreten und habe dann, weil der Film hat dann einen Preis gewonnen und hat mehrere Prämierungen bekommen, da bin ich mit eingeladen worden und habe dann quasi eine persönliche Gratulation von David Attenborough entgegennehmen dürfen.
Ach, wie schön, jetzt kriege ich mir Gänsehaut, wie cool. Das heißt, du hast David Attenborough kennengelernt.
Ja.
Oh, wie cool.
Das war völlig irre. Also das war eine schöne Geschichte. Und seitdem arbeite ich immer noch mit dem Team zusammen. Die sind dann aufgekauft worden. Diese ganze Crew, die Blue Planet 2 gemacht hat, die diese Szene gemacht hat, die sind aufgekauft worden von Netflix und haben eine eigene Firma, Wild Space Productions. Mhm. Und mit denen haben wir jetzt im letzten Jahr 3 Monate wieder mit Nuno Saar gefilmt. Da kann ich jetzt schon mal sagen, Leute, im November 23 kommt auf Netflix eine Serie über Unterwasser, also was Blue Planet 2 noch in den Schatten stellen wird. Da haben wir bahnbrechende Aufnahmen gemacht von Walhaien, die mit Thunfischen zusammen Schnepfenfische jagen.
Wahnsinn.
Und da sind unter anderem Aufnahmen dabei von 200 Bluefin-Tunas, die aus der Tiefe geschossen kommen, mit 70 Stundenkilometern, wo wir alle gedacht haben, die Tiere gibt es nicht mehr. die sind weg, die sind tot.
Ach echt?
Ja, weil so große Bluefins hast du jetzt seit 2 Jahrzehnten hier nicht mehr gesehen.
Wahnsinn.
Und wir haben da so das Glück gehabt, dass 4 Tuna-Arten da am Fressen waren. Und als dann die Bluefins aus der Tiefe gekommen sind, haben die alles zerschossen da oben. Und die anderen Tuna sind nur noch stiften gegangen, auch aus Angst um ihr Leben. Und der Nuno sei von einem Bluefin 2 Meter aus dem Wasser katapultiert worden.
Ach, nicht dein Ernst?
Mit 70 Kilometer, Gott sei Dank, in die Flasche gerammt worden.
Ach, du Heiliges.
Ja, aber gut, alles klar, nichts passiert. Aber das Boot der Emanuel war wieder dabei,
ja,
ist dann rein in den Fressball, der so groß war wie das Fährgebäude, und hat dann den Muno rausgezogen. Und die Aufnahmen, die dabei entstanden sind, wir haben es 2 Tage später nochmal bekommen, sind so genial, da werdet ihr alle staunen, da glaubt keiner, dass die real gemacht worden sind.
Wahnsinn.
Dass da der Nuno sah mit einem unserer Sicherheitstaucher, mit dem Ed, also ein Megataucher gewesen, so der letztes Jahr bei uns gearbeitet hat, der war dabei, und das waren einfach nur Megasachen.
Stark.
Und dann sind die Walhaie in diesem Fressball drin und schlürfen dann die Dinge. Und die Walhaie kooperieren dann mit den Tunern und animieren, so wie die Mobulas in Princess Alice, sind auf Santa Maria die Walhaie und animieren da den Großfisch, Barracudas, Jacks, alles was gerade kommt, um Fressbälle zu filmen. Und dann gehen die da rein und schlürfen sich die Schnepfenfische rein.
Wahnsinn.
Das könnt ihr auch sehen, wenn ihr zu uns ab Mittag, also wir tauchen, Santa Maria ist auch mega geil, die Tiefseeplätze hier sind alle klasse.
Aber da sind die Walhaie.
Aber da sind die Walhaie, da ist es 2 Grad wärmer.
Auf den Kanal.
2 Grad wärmer als hier. Ja, und auch da sind wir, um wieder auf unsere Forschungs- und Schutzarbeiten zurückzukommen, wir arbeiten da mit einer Firma in Deutschland, die heißt ProWin. Das ist eigentlich ein Putzmittelhersteller und Gesundheitssachen, Aloe Vera, Zeug und all so ein Kram. Und die haben 2 Stiftungen gegründet. Eine dafür, die sich um Kinder kümmert, und eine dafür, die Naturschutz macht. Und diese Stiftung, mit der wir arbeiten, ist ProWin, Pro Nature. Da kommt jedes Jahr eine Delegation hierher mit dem Michael Winter, mit dem Sascha und mit dem Ingolf Winter, der Papa, der das alles eingestellt hat. Und dazu erzähle ich dir auch gleich noch eine Anekdote,
gerne.
Weil du welche hören wolltest. die haben letztes Jahr 150.000 Euro zur Verfügung gestellt, um Satellitensonden zu kaufen für die Uni. Und das ist das Megalodon-Projekt, was ich erfunden habe, was ich geschrieben habe. Und in Verbindung mit dem George Fontes, der da in der Uni der berühmte Haiforscher ist, haben wir das dann auf die Beine gestellt, haben eine Masterarbeit darüber am Laufen und haben Mobulas, Blauhaie und Walhaie gecheckt. Und eine dieser Texte ist jetzt noch aktiv, kannst du im Internet verfolgen. Und dieser Walhai, und das sind die ihren Sachen, die dabei rauskommen, was kein Mensch sich überhaupt vorstellen kann, ist im frühen September letztes Jahr 21 gecheckt worden. Und dann ist er noch einen Monat oder 6 Wochen rund um Santa Maria im Zickzack geblieben. Und dann ist er weg gewesen für einen Monat, und dann haben wir das nächste Signal gekriegt. Aus Venezuela.
Einmal
2500 Meilen in einer geraden Linie. Taucht dann vor Venezuela wieder auf, und da muss man, wenn man sich das jetzt auf der Unterwasserkarte anschaut, wenn ihr Navionics zu Hause habt, schaut euch das mal an, Leute. Da seht ihr oben, wo die Biegung kommt von Südamerika Richtung Karibik rein.
Mhm.
Da kommt der Orinoco raus,
okay,
aus dem Amazonas. Davor bricht auch stufenweise das Meer ab, und diese Verbindung mit dem kalten Strom, der in Südamerika an der Atlantikküste hochzieht, mit dem warmen Wasser, was aus der Karibik rauskommt, und dem Flusswasser, was vom Orinoco kommt, gibt es auch wieder Nahrung.
Wahnsinn.
Und da haben wir dann zickzackmäßig 3-4 Monate den Walhai verfolgen können. Und dann war er auf einmal wieder weg, und das nächste Signal haben wir von der Mitte des Mittelatlantiks bekommen, von der Spitze des Mittelatlantischen Rückens, ungefähr 1500 Kilometer von hier entfernt. Da ist er wieder aufgetaucht als nächstes, dann kriegen wir ein Signal.
So lange bleibt
ja,
es?
Ja, da ist ja Fisch, der kann so lange unter Wasser bleiben.
Das ist ja auch so lange tief bleibt scheinbar.
Ja, der bleibt so lange tief, und nur wenn er an der Oberfläche kommt, dann sendet der müssen wir Verbindung zum Satellit haben, und dann wird gesendet.
Wie flach, also wie tief muss er?
Oberfläche. Der guckt dann oben raus und ist dann an der Oberfläche, wahrscheinlich, weil er irgendwas fressen will.
Okay.
Weil man findet mehr wahrscheinlich zu fressen an der Oberfläche als unten. Mhm. Und dann haben wir gesehen, hat er einen 90-Grad-Winkel gemacht und hat Richtung auf Azoren wieder genommen. Und letzte Woche kam das Signal 60 Meilen südlich von Santa Maria.
Wie cool.
Ne, also völlig irre. Und das sind also einfach nur geile Sachen. Und das hilft uns. Das hilft uns, weil wir können Mobula rochen. Wir haben Mobula rochen gecheckt, die dann von den Azoren auf die Kapverden sind und von den Kapverden zur Küste Senegals.
Mhm.
Und wenn du dir jetzt alles anguckst, die ganze Topografie unter Wasser, siehst du, überall sind Tiefseenadeln, Tiefseeberge und. Und deshalb, wenn du jetzt im Norden die Azoren nimmst, auf der östlichen Seite die Kanaren, die Kapverden, Saint-Thomé und Principe. Und auf der westlichen Seite den Mittelatlantischen Rücken. Und machst dann das unten wieder zusammen, entsteht ein riesiges Trapez.
Ach.
Und dieses Trapez hat in der Mitte eine Bank, die heißt Great Meteor Bank. Das sind die ganz, ganz wichtigen Tiefseebänke im Atlantik, wo das Leben entsteht, die für die Reproduktion der Fische wichtig sind, wo in der Tiefe was passiert, wo aus der Tiefe Sachen hochkommen, wo Lebewesen aus der Tiefe an die Oberfläche kommen. Dort geht unsere atlantische Megafauna hin zum Fressen. Und es sind auf den Migrationsrouten für Wale, für Schildkröten, für alle Endverbraucher der Kette sind das ganz, ganz wichtige Fressgebiete, die da ein sehr komplexes Ding haben. Warum im Norden nicht weiter nördlich als die Azoren? Der Golfstrom. Mhm. Weil der Golfstrom das warme Wasser bringt und das mit der azorischen Strömung nach unten drückt. Deshalb sind diese Gebiete so wichtig. Die nächsten wichtigen Fressgebiete sind erst oben in der hohen Arktis, bei Norwegen, da wo die ganzen Heringe sind, ja, zwischen Grönland und Norwegen, wo dann auch unsere Wale wieder hingehen.
Ist das übrigens ein Punkt, wenn du sagst, ihr trackt und ihr verfolgt die Tiere, weil du sagst, es gibt Schutzgebiete, es sollen Schutzgebiete geben, ja, die anhand dieser Daten
also dieses Trapez, in diesem Trapez bewegen sich die ganzen Haie, bewegen sich die Mobularochen, bewegen sich die Walhaie, die Tuna gehen da durch und viele, viele andere große Bewohner der Meere brauchen dieses Gebiet auf ihren Wanderrouten als große Fressgebiete im Atlantik. Weil drumherum gibt es dann wirklich über Tausende von Meilen nichts, was sie fressen könnten. Mhm. Das heißt, diese Fressgebiete sind unheimlich wichtig. So, und das ist unser Anliegen, diese Fressgebiete zu schützen, weil es sind die asiatischen und russischen Flotten da und weiden die Tiefsee ab. Es sind die Spanier da, die Haie rausziehen und die Tuna. Und die Portugiesen auch. Und das wird also einfach nur, ich meine, jeder weiß es, dass unsere Meere überfischt sind. Aber wenn wir auch noch die Ressourcen und die Kinderstuben dieser Tiere beschädigen, dann haben wir gar keine Chance. Ja? Wir haben vielleicht noch eine kleine Chance, dass mit dem Klimawandel sich Dinge verändern oder anpassen. Viele Sachen passen sich auch an. Ja? Oder verändern ganz einfach ihren Lebensraum. Es gibt eine Nord-Süd-Ausdehnung der Spezies.
Die Natur hat wahrscheinlich weniger.
Ja,
der Mensch hat das Problem.
Der Mensch hat das Problem. Wir werden also dann all diese Dinge verlieren, unwiederbringbar verlieren, wenn wir da jetzt nicht agieren. Ja, und deshalb sind wir daran, Schutzgebiete zu bekommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die azorianische Regierung, und jetzt springen wir wieder zurück hierher, sagt, wir wollen 30% schützen. Da hinten siehst du die Landspitze von Fayal, wo der Segler ist.
Genau, ja.
Wenn du da um die Ecke rumfährst, da ist ein Nursery für Smooth Hammerhead Sharks. Glatte Hammerhaie haben da eine Reproduktionsstätte, wo wir mit Babyhammerhaien schleichen könnten. Oh, das machen wir aber nicht oft und nur sehr selten, weil einmal sind die sehr scheu und wir wollen auch keinen Druck auf die Tiere ausüben, weil die dort halt ihr Nursery haben. Deshalb liegt es mir fern, da eine Mega-Commercial Scenery rauszumachen, sondern da kannst du mal ab und zu hin mal mit dem Fernsehteam oder mit dem Fotografen, aber nur mit dem Hintergrund, um mehr Aufmerksamkeit und Awareness zu schaffen, dass es das gibt.
Bist du da einer der wenigen, der das so sieht oder machen andere... Die machen dann Geld raus wahrscheinlich.
Nein. Also mir tut das echt unendlich leid. Ich meine, ich bin hier ein Urgestein und viele, die nach mir gekommen sind, sehen das mega kommerziell. Ich will nicht schlecht über meine Konkurrenz reden, aber wenn jemand sich da jetzt mit reinhängt und sagt, hey, mit uns kannst du die Haie tauchen und wir machen Forschung und wir unterstützen George Fontes und haben 200 Euro in den Pott getan, um genannt zu werden, dann ist das was anderes, als wenn wir uns wirklich bemühen und auch den nachhaltigen Gedanken pflegen. Ich meine, wir machen eh noch viel zu viel. Wir haben keine vernünftigen Antriebe für unsere Boote. Ne, Außenbordmotoren und auch die ganzen Kreuzfahrtschiffe, die brauchen einen
Schweine-Amount
auf Fuel. Also die brauchen so viel Treibstoff, dass man das eigentlich gar nicht machen dürfte. Wir dürften auch eigentlich gar nicht fliegen. Das heißt, das ist das globale Thema ja im Moment. Ich meine, die Ukraine-Krise zeigt es uns ja nur noch mal deutlicher auf, dass wir auf der Suche sein müssen nach völlig alternativen Antriebsmöglichkeiten und Stromerzeugungsmöglichkeiten. Das werde ich in meinem Leben nicht mehr erleben, aber vielleicht in 100 Jahren gibt es diese Sachen. Nur diese 100 Jahre sind vielleicht zu weit weg, um das andere noch zu schützen. Aber deshalb ist es wichtig, dass wir das Möglichste tun und dass Leute wie ich hergehen und sowas machen. Ich habe dir erzählt, ich habe ja auch ein Unternehmen in Kenia.
Genau.
Und mache dort auch mit ProWind, ProNature gewisse Sachen zusammen. Wir unterstützen da Elefantenschutzprojekte. Und ich habe ein Hotel, die Coconut Beach Boutique Lodge am Strand von Tiwi. Das ist nördlich von Diani. Diani Beach kennt jeder, einer der schönsten Strände der Welt. Die Riffe, die wir dort vor der Tür haben, haben Korallen, die weitgehend unbeschädigt sind vom Klimawandel. Korallen, die sich angepasst haben an den Klimawandel, weil dort immer das Riff flach trocken fällt und dadurch immer wenig Wasser drüber war und immer die starke Sonnenanstrahlung da war.
Die haben ja versucht, so Hybrid-Korallen zu machen, weil sie dann eben diese starken Korallen genommen haben,
genau,
um mit anderen zu kreuzen. ich weiß, als ich das damals, das war irgendeine Reportage, die ich gesehen habe, das hat nicht funktioniert.
Nein, ich glaube nicht, dass du sie kreuzen kannst. Die Frage ist, ob man sie komplett ansiedeln kann in anderen Gewässern.
Ja.
Aber bei uns ist das so. Und wir haben eins der wichtigen Schildkrötenreproduktionsgebiete. Bei uns vor dem Hotel ist ein Schildkröten. Und als ich das gesehen habe und dann auch dann gesehen habe, wo die Probleme sind, habe ich gesagt, ach, weißt du was, Provin, wir bauen die TV Turtle Police. Und haben 10 Fischer genommen, die sonst Schildkröteneier gepoacht haben.
Uh-huh.
Und haben gesagt, pass mal auf, ich gebe euch einen Job im Naturschutz. Ihr werdet jeden Monat fest bezahlt. Ihr kriegt eine Uniform, ihr seid Naturpolizisten. Und ab 12 Kilometer Strand, den ihr beschützt.
Wahnsinn.
Für eure Community. Dann haben die Kurse gemacht. Und wir kümmern uns um die Schildkröten. Wenn die Schildkröte ihre Eier legt, weiß die Schildkröte nicht, dass sich der Klimawandel vollzogen hat, dass wir wesentlich mehr Wasser im Meer haben und dadurch die Gezeiten viel tiefer ins Land eindringen.
Ja.
Und dadurch Schildkrötennester wegspülen.
Ach, krass.
Da ist die Evolution, kommt da nicht hinterher. Ja, da sind wir dabei und patrouillieren.
Das heißt,
und wenn die Schildkröte wirklich die Eier an Stellen ablegt, die zu nah am Meer sind, oder nah bei Bevölkerung oder nah an Wildhunden oder so, wo die da ausgraben oder so, dann müssen wir innerhalb der ersten 24 Stunden dieses Schildkrötennest umsiedeln und dann bei uns in der Lodge and Sanctuary, wo wir ständig Nester haben.
Ja.
Wir haben letztes Jahr...
Warum innerhalb von 24 Stunden?
Damit, ja, damit die Schildkröten, kannst du dann, die müssen ihre Ruheposition finden und dann dürfen die nicht mehr bewegt werden, weil dann die Entwicklung beginnt.
Ja.
Ja, und das machen wir und meistens patrouillieren wir morgens und abends, weil die Schildkröten kommen immer mit Tide und immer gerne abends oder in der Nacht, ja, um eben nicht gesehen
Ruhe
zu werden.
Abzulegen, ja.
Das heißt, wenn wir Vollmond haben und die Gezeiten sind so, dass wir abends Gezeiten haben, dann sind wir immer am Strand. Und dann legen wir sofort diese Schildkrötennester um, morgens früh, und sind immer unsicher im Sanctuary. Und wir sehen auch, wann sie anfangen zu schlüpfen, weil dann einfach der Sand einsackt, weil da die Luft aus den Eiern geht.
Mhm.
Die Schildkröten sind schon als Lebewesen unten und dann bricht das ein. Und dann wissen wir, in den nächsten 2-3 Tagen passiert es. Und wir heben auch aus, wenn wir sehen, das passiert nichts oder es kommen nur ein paar raus. Dann heben wir aus, aber nur, wenn wir wissen, jetzt können sie nicht mehr. Vielleicht ist es oben zu schwer oder es hat geregnet, der Sand ist zu schwer und dann holen wir noch welche raus. Dadurch haben wir dieses Jahr bei 2 von den seltenen Olive Ridley Schildkröten 2 Nester retten können und haben über 100 Olive Ridley Schildkröten ins Meer gekriegt.
Ja. Aber von diesen ganzen Schildkröten, so eine Schildkröte liegt um die 100 Eier?
Um die 100 Eier
und alle
14 Tage, 3 bis 4 Mal. Ja, können die kommen und Eier ablegen.
Wahnsinn.
Und die kommen fast immer an dieselbe Stelle zurück. So, wenn eine Schildkröte da war, wissen wir schon, nach 14 Tagen, jetzt müssen wir aufpassen. Es geht wieder los.
Ja.
Und letztes Jahr fast 100 Nester.
Wahnsinn.
Ja, also ungefähr 9000 Schildkrötenbabys letztes Jahr lebend ins Meer gebracht. Und das machen wir, das ist dann auch mein Projekt, was ich habe. Wir haben eine Stiftung in Kenia, die Maisha Marugada Foundation, wo wir...
Nach deiner Tochter benannt?
Nach meiner Tochter benannt, ja. Und da machen wir also auch andere Dinge. Wir haben jetzt ein Eselprojekt angefangen.
Ein Eselprojekt?
Ja, wir haben Esel werden also in Afrika von Chinesen aufgekauft und geschlachtet und zur Wurst verarbeitet.
Ach, cool.
Ja, da ist China ganz stark. China Butchery nennt sich das.
Wow.
Und die Menschen arbeiten kaum noch mit Eseln. Und wenn du vor 20 Jahren in Kenia warst oder vor 40 Jahren, dann ging alles nur noch mit dem Esel.
Alles ein absolutes Packtier, oder?
Ja, der Esel ist eigentlich das Packtier und der Freund der Menschen. Und heutzutage müssen alle auf dem Moped hinten drauf sitzen, da passen nur 2 Leute drauf. Oder in überfüllte Busse und alles qualmt und stinkt und macht und tut.
Mhm.
Und jetzt mit den steigenden Spritpreisen haben viele Menschen in den armen Ländern keine Möglichkeit mehr transportiert zu werden.
Ja.
Also habe ich angefangen, Esel aufzukaufen mit Provin. Wir bauen im Moment Eselwagen und machen Eseltaxi.
Ach.
Wo die Leute dann wirklich für 20 Schilling dann von ihrem Wohnort, die 5 Kilometer bis zur Straße. Ist völlig nachhaltig.
Und du rettest Esel?
Wir retten die Esel, wir schaffen Arbeit für die Jungs. Das sind alles junge Burschen, wir nehmen nur junge Burschen, die Esel fahren. Die müssen die Esel pflegen, füttern und wir packen die abends bei uns ins Sanctuary. Die kommen morgens wieder, holen sich ihren Esel und können die gesamten Einnahmen behalten.
Cool.
Das heißt, die verdienen damit und wir haben jetzt die ersten Plastikkarts, die wir entlang der Hauptstraße fahren und mit der Eselkarre Plastik einsammeln und können bei Plastik abbestellen pro Kilo 50 Schilling bekommen und können also Hartplastik und alles recyceln, geben das ab und das geht dann in die Recyclinganlage. Der Esel lebt, der Junge macht Geld mit Müll.
Frank, ich möchte ganz kurz was loswerden. Du bist ja, also man fragt ja mal nicht, wie alt du bist, aber du hast ein gewisses Alter erreicht.
Ja.
Und ich bin, das habe ich dir schon mal gesagt und möchte es aber hier jetzt unbedingt mal so loswerden, ich bin unendlich fasziniert, wie viel du als eine ältere Generation in diesen Nachhaltigkeitsdingen machst. Das ist Wahnsinn.
Das hängt aber mit meinem Leben zusammen.
weil du so viel erlebt hast.
Ich bin jetzt 40 Jahre in dem Geschäft unterwegs. Ich habe, als ich angefangen habe, 1992, 2 Jahre als Tauchguide auf den Galapagos-Inseln gearbeitet und kenne die Galapagos-Inseln noch aus ganz, ganz tollen Zeiten. Mhm. Bin dann von einem amerikanischen Journalisten als Tipp eingeladen worden, auf den Azoren Pottwale mit ihm zu fotografieren. Das war im Juni 93. Und dann habe ich sofort...
Das war mein Tipp, gesagt, komm mit mir mit.
Er kommt mit auf die Azoren. Er wusste, dass ich Wale mag und mich für Pottwale interessiert habe. Ich war da immer mit dem Geoffrey Marlin. Das war ein alter Walforscher aus England. Der ist immer mit einem kleinen Segelboot raus. Wenn ich frei hatte in der Woche, bin ich immer mit dem Segeln gegangen.
Schön.
Und haben in Galapagos am Edge Pottwale geguckt. Also. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, mache ich. Und dann bin ich hierher gekommen und fand das so geil, dass ich mein erspartes Geld genommen habe und habe mir sofort ein Grundstück gekauft. Und habe dann erstmal von...
Schon risky eigentlich, oder?
Ach ja, das, no risk, no fun.
Ja, war krass.
Und dann habe ich 94, 95 hier völlig illegal erstmal angefangen, eine Tauchbasis zu betreiben. Und habe erstmal alles eingepackt. Mein erster Kompressor war ein alter Popper-Kompressor. Den habe ich aus dem U-Boot gekauft. Ja, den habe ich von so einem Tauchsport Marder in Olpe.
Tauchsport
Marder in Olpe, der Herr Marder, der machte alte Generatoren, alte Tauchkompressoren fertig. Und der Tauchkompressor, den ich hatte, war ein U-Boot-Kompressor, weil die U-Boote haben so einen riesigen Kolben, da brauchst du 300 Bar Druck, um den Kolben nach unten zu drücken, damit das U-Boot anspringt.
Ach,
das war mein erster Tauchkompressor.
Witzig.
Und den habe ich in Sao Caetano in so eine alte Adega gestellt, weil unten im Hafen gab es keinen Starkstrom. Mhm. Der musste oben an der Straße stehen und dann haben wir damit gefüllt. Und
dann habe ich 96
dann die Firma gegründet, und immer noch mit dem Poppe-Kompressor, immer noch mit den ersten 25 Bullen, die ich bei Scuba Pro gekauft habe, und habe dann da jahrelang mitgemacht und habe auch in den ganzen Jahren alles alleine gemacht.
Ja.
Und um auf den Ingolf Winter zurückzukommen, von dem ich vorhin erzählt habe, der kam 1998 als Taucher zu mir. Und damals war es noch möglich, Wale unter Wasser zu fotografieren ohne Genehmigung.
Heutzutage ist es
anders. Damals habe ich noch keine Wahlbeobachtung gemacht, damals habe ich nur getaucht. Und habe dann beim Kollegen, der damals schon Whale-Watching gemacht hat, ein Boot gechartert, wo der Ingolf Wilter tagsüber Tiere fotografieren konnte, Wale fotografieren konnte. Und er kam mit Dieter Oltmanns aus Hannover und seiner Frau und hat dann bei uns tagsüber getaucht und das gefiel ihm nicht. Aber die Pottwale gefielen ihm und Nachttauchen war geil. Und dann war der Ingolf Winter hier im Juni 98, taucht. 3 Tauchgänge die Nacht. Ich hatte den ersten mit ihm gemacht, nachts um 12. Und dann die Dive Master, die beiden, die ich hatte, den zweiten. Und beim dritten Tauchgang am 28. Juni 1998 beim Vollmond haben wir ein Erdbeben hier gehabt. Morgens um 5.
Da war er im Wasser, hast du erzählt.
Da war der Ingolf unter Wasser, hat fotografiert und dann bin ich natürlich aufgestürzt zum Hafen runter. Es gab eine riesige Steinlawine vom Pico, das grummelte überall wie eine riesige Lawine und wir wussten nicht, was los war. Und dann stehe ich unten am Hafen und sehe überall die Blitze unter Wasser, da wusste ich, ist alles in Ordnung. Wir waren fotografieren und als er hochkam, sah er uns da stehen und sagte, ey, habt ihr auch dieses riesige Boot gesehen, was über uns weggefahren sein muss? Da hat er das Grummeln unter Wasser gehört, aber es war ein Erdbeben. Und dann ist er hinterher tatsächlich untersucht worden und er hat Studien mitmachen müssen, weil er dann Interviews geben musste als einer der wenigen Personen, die mal beim Erdbeben unter Wasser waren.
Ja.
Und von 1998 kannte ich den halt und der Ingolf Winter kam dann, ich glaube, wann war das, 2014, 2015, wollte noch mal die Wale machen, dann mit offizieller Genehmigung hatten wir das organisiert. Da war er auf der Serra. Wir sind von der Serra aus losgefahren und haben uns wieder getroffen. Und in dem Urlaub haben wir dann beschlossen, weil er hat 1998 seine Firma angefangen, Provin.
Mhm.
Und hat mir von einem Putzlappen erzählt, mit 1 Million Kilometer fahren. Da denkst du natürlich, was ist das für ein Bekloppter? 1 Million Kilometer fahren im Putzlappen.
In einem einzigen.
Heute heißt das Ganze, dieser Putzlappen Millionending und ist eines der bestverkauften Putzlappen in Europa.
Echt, ja?
Und putzt wirklich, weil die so, irgendwie so Spezialfasern haben, kann er in Poren reingehen, machen und tun.
Mhm.
Und diese ganzen Produkte, die er entwickelt hat, die sind so geil. Dieses Provinzzeug ist auch umweltschützend bis zum geht nicht mehr, weil du quasi, wenn du so ein Putzmittel hast, das heißt Alleskönner, dann nimmst du nur eine Kappe von. Und gibst das ins Wasser und kommst endlos damit aus. Und Provin hat als erster deutscher Hersteller rifffreundliche Sonnencreme entwickelt. ja, die nicht nur das Hawaii-Abkommen, sondern auch das Tongo-Abkommen respektieren. Das cool. heißt, da sind überhaupt keine Stoffe mehr drin, die schädlich für Korallen sind.
Das ist ja toll.
Ja, und die haben eine Hautschutzcreme, die in recycelten Plastik von, was aus dem Meer gefischt wurde, machen die so Töpfchen von, wo das drin ist. Also ein Kram. Und involvieren sich hier in tausend Sachen. Und wenn ich die anspreche, hey, ich habe da was Neues, lass uns mal drüber reden oder reingucken, machen die das. Die haben Bienenwagen in Deutschland. Ne, weil Bienen sind in Gefahr. Die haben zig Bienenwagen stehen, die hingefahren werden, wo gerade Blüte ist, um zu bestäuben, um Fruchtbäume zu bestäuben. Da steht ein Bienenwagen mit Provinbienen.
Cool. Wusstest du übrigens, dass das mit den Bienen ein Problem ist, dass Leute glauben, dass sie sich Blumen kaufen, damit Bienen dort essen. Und das sind aber eigentlich dann Blumen, die die Bienen gar nicht mögen. Mhm. Das heißt, die Leute glauben, dass sie was tun, aber die Biene denkt sich, ja, aber das steht gar nicht auf meiner Speisekarte.
Also.
Auch verrückt, ne?
Also es gibt tausend Sachen, die in der Natur zu machen sind. Naja, und all diese Provinleute kümmern sich drum. Ich bin froh, weil ich sehe mich als Bindeglied dazwischen.
Mhm.
Ja, ich bin ja selber nicht derjenige, der da große Summen ausstellen kann für den Naturschutz, sondern ich kann nur die Ideen geben oder Leute arrangieren und Projekte betreuen und.
Du bist ein Fadenzieher, was das angeht.
Bitte?
Du bist ein Fadenzieher.
Ja, genau. Ich habe ein riesiges Netzwerk, ein weltumspannendes Netzwerk, habe auf der ganzen Welt Bekannte und gucke auch viel hinter die Kulissen. Und daher kommt das. Wenn ich auf Galapagos war, ich war dann Anfang der 2000er Jahre zwei oder dreimal als Gruppen Leiter im Winter mit Gruppen auf Galapagos und wir haben Island-Hopping gemacht und wenn du siehst, wie sich das denn da entwickelt, dann kommen dir nur die Tränen.
Hm.
Was mit den ganzen Haien passiert oder was an Land passiert.
Also selbst solche Plätze, die ja eigentlich so krass geschützt sind?
Ja, nein. Ist nicht. Wenn du nach Porto Ayora gehst, Porto Ayora auf Santa Cruz, das war früher ein kleiner Ort, da gab es eine Kneipe, da war ich Champion im Bierdosen zerquetschen. Wenn wir vom Liverboard wiederkamen, von dem Katamaran, ne, dann konnte ich Bierdosen mit der Hand zerquetschen und habe in der Disse umsonst gesoffen damals. aber wenn du das dann heute siehst, wie groß das geworden ist, überall rennen Katzen rum.
Hm.
Ne, Katzen ist, entschuldigt Leute, wenn ihr jetzt zu Hause eine Hauskatze habt, die meine ich nicht. Aber die Unverantwortlichkeit der Katzen auf der Welt ist so enorm. Katzen machen 90% der Vögel platt, die an Land brüten. Ja, hier auf Pico haben wir landbrütende die Gelbschnabelsturmtaucher. Und wenn wir tote Vögel finden, die sind noch nie aus dem Nest gekommen, das sind schon Katzen. Von Katzen, ja. Und wir sammeln die ab und zu ein, weil die wiederum zur Uni gehen, werden aufgeschnitten. Und dann findest du in den toten Vögeln, die noch nie selber auf dem Meer waren, Plastikmüll.
Weil die Eltern
das fischen und denken, es ist ein Fischchen. Also die Kette ist endlos.
Ja.
Und das hat mich immer wieder motiviert zu sagen, wir werden das ganze Ding nicht aufhalten können.
Nee.
Ne? Dass wir auf 11:55 sind, das ist mir sonnenklar. Und das ist auch eigentlich den wichtigen Leuten auf der Welt klar. Wir können es nur verlangsamen.
Mhm.
Wir leben in einer Hochphase der Artenvielfalt auf unserer Erde. Aber wir arbeiten auch mit Höchstgeschwindigkeit daran, diese Hochphase abzusegeln. Ja? Ich habe jetzt ein Bild gesehen, ein Video, und den hat mir ein Freund geschickt, jetzt neulich, wo ein Orang-Utan auf einem gefällten Baum sitzt und der Bagger kommt und der Bagger bekämpft den Orang-Utan mit seiner Schaufel und schubst den von seinem Baum runter. Dann sitze ich zu Hause abends und denke und heule und denke nur, was bist du für eine kleine Nummer und für ein armer Wicht, du kannst nicht helfen.
Mhm.
Ja, wenn ich sowas sehe, weil das sind dann die visuellen Bilder.
Ja.
Wenn du die Ränder des Urwalds brennen siehst und weißt, wie viele Tiere da in der Minute alleine sterben, Reptilien, Schlangen, seltene Frösche, die Insekten, die wieder wichtig sind, damit die Vögel sich ernähren können, was da alles passiert. Ja, ich bin, als ich auf Galapagos gearbeitet habe, 1990, habe ich einen Typen kennengelernt, der sagt, ich habe eine Lodge im Urwald aufgemacht, komm, ich lade dich ein.
Mhm.
Und ich hatte jede dritte Woche frei und bin dann ab und zu zum Festland geflogen.
Mhm.
Da hat der Pedro Meneses, der hat mich eingeladen, dann sind wir in den Urwald gefahren. Da sind wir damals im Urwald auf Straßen gefahren, die mit flüssigen Bitumen gespritzt war, damit es nicht staubt. Weil die Ölfirmen damals schon da Öl abgesaugt haben im Urwald und da war einfach nur auf den Straßen flüssiges Bitumen. Dein ganzes Auto kannst du gar nicht sauber machen. Ja, du kannst nicht auf der Ladefläche mitfahren oder nichts. Wir sind einen Teil auf der Ladefläche gefahren, ich sah aus wie geteert und gefedert. Das war damals schon so. Und das ist ja, wenn du das dann heute überlegst, wie sich das alles, die Ölbarone, die Sojabarone, die Palmölbarone, all diese Sachen. Das ist nicht aufzuhalten. Und da sind auch wichtige Leute dabei, die wieder gerade in diesen Ländern mit ihren Familien damit verbandelt sind und einfach in Power sind. Ja? Und das kannst du nicht aufhalten.
Da ist so viel Geld hinter, so viel Macht hinter. Ne?
Da ist zu viel Macht hinter und es gibt auch viele Leute, die sagen, was stört uns das, wenn die Natur platt ist. Wir müssen unsere Länder erlernen, wir wollen selber reich werden, wir haben Verantwortung den Menschen gegenüber und all diese Sache ist.
Schwierig.
Guck dir die Attenborough-Dokumentation an, die letztes Jahr auf Bibi, im Netflix gelaufen ist. Wenn wir unser Leben nicht umstellen, haben wir keine Chance. Das geht mit dem Ernähren los. Ja, die ganzen Rinder, die auf der Welt sind. Wir müssen unsere Haustiere anders behandeln. Wir müssen zusehen, dass viele, viele, viele Katzen wegkommen. Es ist leider so, Katzen müssen leider weg.
Straßenkatzen, ja.
Ja, also die dürfen, wenn du sie im Haus hältst und das alles kontrolliert ist. Ich weiß, dass viele Leute jetzt zuhören, die mich kennen und sagen, was ist das für ein Arschloch, ist doch kein Tierschützer. Das ist nicht so. Die Katze draußen in der freien Wildbahn ist ein Schädling. Und es gibt viel zu viel zu viele. Ja, und leider, leider ist es so, da muss man dann diese falsche Tierliebe einfach mal abwägen und sehen.
Man muss reflektieren ein bisschen.
Man muss reflektieren und muss sagen, diese ganzen Tiere, die draußen sind, die müssen weg. Ja, und du kannst da nicht alle Katzen einfangen. Ne? Wir haben in Kenia bei uns in der Lodge auch Katzen, weil die Ratten weghalten. Und keiner will eine Ratte im Restaurant sehen. Aber meine Katzen sind jetzt alle kastriert und sterilisiert. Ja?
Also da kommt nichts nach.
Da kommt nichts nach. Und wenn ich mir irgendwo einen Hund kaufen will, dann hole ich mir einen aus dem Tierheim. Und gehe nicht irgendwie zum Rassenzüchter und muss dann irgendwie so ein Tier, was dann nach 5 Jahren krank ist, weil es überzüchtet ist. Leute, da kann ich also wirklich nur appellieren, Leute, denkt da zweimal drüber nach, was ihr macht. Haustiere, alles gut und schön. Habe ich voll Verständnis dazu, aber dann irgendwo die Katzen, die in freier Wildbahn sind, ja, die irgendwo in diesen, so wie hier auf den Azoren, auf den Galapagos-Inseln oder irgendwo rumlaufen auf irgendwelchen Inseln, wo einfach die Natur sich dagegen nicht wehren kann und keine Mittel hat, bei bodenbrütenden Tieren, dann muss da ganz einfach was passieren. Und dann muss man leider sagen, dass es wichtiger ist, dass diese Spezies, die da jetzt bald ausstirbt, und von der Katze gibt es ja nun wirklich genug, da müssen wir sehen, dass die Katzen wegkommen. Mhm. Ja, oder fangt sie alle und sterilisiert sie und dass sie dann natürlich aussterben auf dieser Insel. Mhm. Aber im Prinzip müsstest du diese ganzen Inseln komplett bereinigen.
Krass.
Also da gibt es sehr viele Aspekte.
Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Weil du sagst, macht das total Sinn. Ja.
Ja, es ist leider. Und das macht mich hilflos. Und manchmal redest du ja auch einen Mund fusselig, weil die Leute dafür kein Verständnis haben. Ja. Ich habe hier, vor ein paar Jahren war eine Kundin da, die hatte bei uns hier in der Anlage Madrugada, hat die gewohnt, da laufen wilde Katzen oben. Ja, dann füttern die 3 Wochen lang die Katzen, solange wie sie da sind. Die Katze sitzt da. Und dann kommen sie zu mir und sagen so, ihr müsst euch jetzt weiter um die Katzen kümmern. Und ich sage, nein, wenn ihr die Katze weiter am Herzen nicht, nimm sie mit. Mhm. Nimm sie mit nach Hause, packt sie in die Wohnung. Ja, aber das kannst du doch nicht sagen. Du machst doch hier auf Naturschutz. Das ist doch alles nur ein Lippenbekenntnis und falsch. Nein, ich sage genau umgekehrt. Ja. Ich sage, dein Füttern dieser Katze und dann auch noch, die kriegt jetzt ihre Babys und die werden alle gefüttert. Ich sage, lass sie doch sterben. Wenn die in einer freien Wildbahn leben würde und die Katzen nicht durchbringen kann, dann müssen die kleinen Katzen auch sterben. Ja. Aber drück mir jetzt hier nicht 6 Katzenbabys aufs Auge, wo ich sage, da finde ich keinen Abnehmer hierfür und ich kann sie auch nicht in freie Wildbahn lassen, weil sie unsere Vögel kaputt macht. Mhm. Ne? Warum gibt es auf den Nationen so wenig neue Vögel? Es gibt Spatzen, es gibt Spatzdrosseln und es gibt eine Bussardart. Mhm. Ja, aber warum entwickeln sich die Kanarienvögel hier? Waren sie ausgestorben? Weil die Katzen sie platt gemacht haben.
Krass.
So, warum entwickelt sich das nicht weiter? Weil das kommt dadurch zum Stillstand. Mhm. Die Weiterentwicklung kommt dadurch zum völligen Stillstand. Und das kann nicht sein.
Ja.
Das kann nicht sein. Ja, aber bei den ganzen Problemen, die wir haben in der Welt, mit den Kriegen, die jetzt laufen, mit den Energiekrisen, wo wir Kohlekraftwerke wieder einschalten und Atomkraftwerke, da bleibt auch gar keine Zeit, sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Mhm. Und deshalb danke ich dir, dass ich hier in deinem Podcast heute die Möglichkeit habe, my point of view mal mit den Menschen da draußen zu teilen und vielleicht einfach nur einen Anstoß gebe. Wenn ich es schaffe, dass vielleicht 10% weniger Katzen in die Wildnis gehen, dann habe ich einen guten Job gemacht.
Ich danke dir, dass du dir Zeit nimmst, weil ich weiß, du normalerweise immer sitzt und alle 3 Minuten ein Telefon klingelt, weil was zu organisieren ist und du hast dir unendlich viel Zeit genommen. Da danke ich dir sehr für.
Nein, sehr, sehr gerne. Ich bin froh, dass du hier bist und ich bin auch froh, dass wir jetzt hier eine Verbindung bekommen zum IAC, weil wir den Menschen dadurch einfach ermöglichen können, nicht für viel Geld zu tauchen und günstige Tauchkurse zu machen mit einer ehrlichen Leistung.
Das freut mich sehr zu hören.
Ja, dass wir gemeinsam vielleicht hier mit dem Lukas an Bord, mit dem Lukas Müller, dieses Programmende, Blue Water Shark Diving entwickeln können, weil es halt was ganz anderes ist. Ne? Viele Leute fühlen sich gegängelt, weil sie an der Strömungsleine hängen. Andere sagen, Mensch, super, ich habe die Hände frei und kann fotografieren. Ja, das sind auch ganz neue Erfahrungen, aber sie sind sicher.
Das ist wichtig. Ich finde, dass wenn solche Tauchgänge gemacht werden, so mit Haien und alles, was so mit Großfisch ist, geht es immer darum, dass Leute sicher darin tauchen. Und dass das der Rahmen, der da stattfindet, sicher ist.
Das versuchen wir hier und da versuchen wir unser Bestes zu geben. Und das ist unsere Maßgabe. Ja, ich will auch nochmal sagen, wir sind hier genau wie überall auf der Welt abhängig von Wetter. Wir sind hier abhängig von Technik. In der Hochsaison gehen Dinge kaputt, die sich manchmal nicht reparieren lässt.
Weil sie dann natürlich am meisten benutzt werden.
Wenn mir, so wie letztes Jahr im August, mit einer Tauchgruppe aus Deutschland das Getriebe daher fliegt und ich nachher nur noch Beschimpfungen kriege, ich hätte sie absichtlich nicht nach Prinzess Alice gebracht, dann ist das leider am Ziel vorbeigeschossen.
Oha.
Ja, sowas passiert. Wir kennen das. Die Leute haben eine Erwartungshaltung. Wenn was kaputt geht, wir fahren nicht mit dem Schlauchboot heraus, dann tut mir das leid. Wer an solche Ziele reist, muss immer mit dem Risiko kommen, er bleibt eine Woche im Wetter hängen. Ja.
Gerade auf den Nationen, das Wetter kann ja
das kann,
ja
das so kann, das, das kann passieren. Wenn das Wetter toll ist, eröffnet sich hier ein Paradies. Ein Tauchparadies, was meines Erachtens weltweit völlig unterbewertet ist.
Absolut.
Viele Leute kennen das nicht. Du hast es mir bestätigt und die ganzen Leute, die jetzt die letzten Wochen da waren, haben es uns auch noch mal bestätigt. Wir können nur mit professionellem Staff arbeiten, den haben wir auch. Wir können versuchen, alles bereitzustellen und Reserven und Ersatz zu haben. Da sind wir auch ständig dran. Und deshalb klingelt bei mir auch alle 3 Minuten das Telefon.
Also wirklich konstant. Ich habe mit dir schon mehrere Gespräche geführt und du bist sehr, sehr oft viel am Telefon. Aber es ist ja auch mal ständig irgendwas. Ich meine, du hast ein großes Team um dich rum. Hier laufen sehr viele Taucher durch jeden Tag.
Taucher, Whale-Watcher, wir haben Mietwagen.
Ich wollte gerade sagen, die
Roller. Wir haben Wohnungen zu vermieten.
Es ist wirklich
und
viel,
wenn, was und es ist ja so, wenn in Apartment 3 die Klopapierrolle zu Ende ist, dann ging bei mir das Telefon.
Ja, ne? Es ist so, genau, ja.
Aber gut, nein, ich mache das ja auch gerne. Ich bin so viele Jahre im Tourismus und ich würde es nicht weitermachen, wenn es mir nicht Spaß machen würde. Und ich werde es wahrscheinlich auch so lange machen, bis zu dem Tag, wo ich umkippe. Nur dann kann jeder sagen, Frank, das war super, er ist happy gegangen.
Ja.
Ja, und das wäre so mein Wunsch. Ja, und ich möchte versuchen, das eben auch über das Einbinden der Taucher in unsere Projekte und junge Biologen zu haben, die bereit sind, dieses Wissen weiterzutragen, die hier teilweise im Sommer auch als Volontär opfern und am Haie vermessen und schöne Briefings auszuarbeiten. Auch da bin ich immer wieder das Bindeglied. Ich arbeite die Sachen nicht selber aus. Ne, ich habe das Megapolonon-Projekt ausgearbeitet und schiebe das dann an und dann müssen die anderen machen. Das ist wichtig für mich. Aber ich verstehe mich in der Key Position. Ja, als Bindeglied, in der Schlüsselrolle, da immer wieder die Fäden zu ziehen und auch diesen jungen Biologen die Möglichkeit zu geben, an den Endverbraucher zu kommen und dann auch über Podcasts wie diesen oder über Fernsehberichte diese Sache nach außen zu bringen. Wer also Bock hat, mit uns zu tauchen, ein bisschen was für Naturschutz zu tun, etwas über die ganze Sache zu lernen, nachhaltig zu sein, jeder, der kommt, unterstützt uns indirekt. Jeder, der uns direkt unterstützen möchte, kann uns kontaktieren. Wir haben für das Megalodon-Projekt ein Spendenkonto. Wir haben für die Schildkröten in Kenia was tun möchte. Wir haben eine Stiftung in Kenia. Ihr könnt Spendenquittungen von uns bekommen. Wer am Jahresende noch zu viel Geld hat zu versteuern, kann das gerne bei uns spenden. Ja, wir bedanken uns bei Provin. Ich bedanke mich bei Delma, Uhrenhersteller. Die haben eine Sonderedition Azoren Blue Shark aufgelegt.
Ach, echt, ja?
Und haben da eine Sonde gespendet. Ja, cool. Und wenn wir mehr von diesen Leuten erwischen könnten, die uns da helfen, das Geld geht nicht in meine eigene Tasche. Das geht voll zur Uni und in die Projekte rein, um Haisonden zu kaufen. Die kosten $5,000 Stück. Und der Satellit kostet jeden Monat 150 Euro, ja. Lange wie die Sonde sendet. Da sind viele, viele Sachen da, wo das Geld hingeht. Und wir können es dafür wirklich gut gebrauchen. Ja, und helft uns, Leute.
Alles, was jetzt irgendwie beschrieben wurde von Frank, also alles, was du jetzt gesagt hast, finden die Leute dann in der Beschreibung des Podcasts und können dann direkt auf die Seiten, auf die Instagram-Seite von Pico Sports, auf deine Webseite, auf den Spendenkonto, das werdet ihr jetzt alles in der Beschreibung finden. Frank, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit.
Ich danke dir.
Die heutige Folge wurde euch übrigens präsentiert vom IAC, dem International Aquanautic Club. Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfieber. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!